Down, Set, Short.
Das Trainerkarussell in der NFL, es dreht sich, auch wenn es sich langsamer dreht als die Jahre zuvor. Aber so langsam kommt da ein bisschen Bewegung rein. Drei Headcoach-Verpflichtungen gab es in den letzten Tagen. Und vor allem gab es eine, über die wir ganz besonders sprechen müssen. Sean Payton, ehemals New Orleans Saints Coach, hat wieder einen neuen Job. Und zwar geht er zu den Denver Broncos.
Ja, das war ja jetzt doch irgendwie sehr... Karussell trifft es eigentlich ganz gut, glaube ich, weil er war ja, man hatte eigentlich den Eindruck, er ist bei den Broncos raus, und wir müssen ja gleich über den ganzen Broncos-Prozess auch ein bisschen sprechen. Ja. Man hatte so den Eindruck, Denver ist raus, Colts waren nie drin, Houston auch nicht wirklich so, und dann war er in Arizona vor ein paar Tagen und war da ja auch ganz irgendwie 8 Stunden oder was mit dem Owner gesprochen, und dann war nichts mehr. Und dann war so der Eindruck, ja, vielleicht geht er doch wirklich noch mal ein Jahr TV-Studio. Und das wurde ja teilweise auch berichtet, dass es jetzt dann doch danach aussieht, dass er keinen Job nimmt und vielleicht guckt halt, was nächstes Jahr sich so öffnet. Und dann ging es ganz schnell. So, also ich hatte das gar nicht mehr auf dem Zettel, dass die Broncos da noch mal einsteigen könnten. Am Dienstag dann kam die Meldung. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand wirklich so ein bisschen aus dem Nichts, dass die beiden Seiten, also Saints und Broncos, die müssen sich ja auch eben dementsprechend einigen, dass die kurz davor sind, eine Einigung über den Trade zu erzielen und dass eben dann der Vertrag für Sean Payton ausgehandelt wird. Der Trade, den wissen wir mittlerweile. Aber es ist Denvers Erstrundenpick in diesem Jahr. Nur nochmal zur Erinnerung, das ist die Nummer 29 overall, weil die Broncos ihren eigenen Pick ja nicht mehr hatten. Mhm. Und den Pick haben sie von den Dolphins bekommen für Bradley Chubb, und die Dolphins hatten den Pick von den 49ers noch. Also es ist eigentlich der 49ers-Pick, der auf Umwegen bei den Broncos gelandet ist. Der geht jetzt nach New Orleans und Denvers Zweitrunden-Pick nächstes Jahr. Und die Broncos bekommen im Gegenzug noch den Drittrunden-Pick der Saints im nächsten Jahr zurück. Also nicht ganz die zwei Erstrunden-Picks, die die Saints mal angeblich gefordert haben, aber schon ordentliche Kompensation, würde ich sagen.
Ja, vor allem für einen Coach, der nicht mehr für sie arbeitet, ist das eigentlich mehr oder weniger ein kleines Geschenk, was man da bekommt. Generell spannend natürlich jetzt, also was man da kassiert, beziehungsweise was die Broncos jetzt auch ausgegeben haben für Head Coach, für Quarterback in den letzten 2 Jahren. Also Russell Wilson und Sean Payton zusammen sind jetzt 3 First-Rounder und 3 Second-Rounder, die man investiert hat. Plus ja quasi irgendwo auch Bradley Chubb, weil ich glaube, ohne den Chubb-Trade hätte man gar nicht genug Picks gehabt, um das zu kompensieren.
Also, das war ja auch so ein bisschen die Frage, wie das vielleicht ausgesehen hätte, wenn zum Beispiel Arizona dieses Angebot gemacht hätte. Weil die Cardinals hätten sicher nicht den Nummer 3 Overall-Pick dieses Jahr dann ausgegeben. Mhm. Ich schätze, die Alternative wäre irgendwie halt gewesen, was mit 2. Runden-Pick dieses Jahr und dann Erstrunden-Pick im Jahr drauf oder irgendwie so in der Richtung das dann zu drehen.
Es ist der 5. Coach bei den Broncos seit 2016. Jetzt ist es natürlich aber einer, der ganz anders ist als alle, die jetzt davor am Start waren. Das waren nämlich alles welche, die keine Headcoach-Erfahrung in der NFL bisher gesammelt haben. Und mit Sean Payton kommt jetzt quasi das komplette Gegenteil. Einer, der wirklich jahrelang Headcoach war, sehr erfolgreich war, Super Bowl gewonnen hat, als einer der begabtesten offensiven Köpfe gilt, die es so im NFL-Kosmos gibt. Mhm. Wie groß ist jetzt deine Euphorie?
Also, ich sehe es sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Ich finde, es ist einerseits...
Witzig, ja, ich auch.
Ich finde, einerseits ist es ein logischer Move aus Broncos Sicht, aber halt gerade für Denver eben auch riskant. Und du hast das so ein bisschen umrissen gerade eben. Also logisch ist es, weil sie einen Coach brauchen, der Russell Wilson fixen kann. Und ich glaube, da ist Sean Payton die mit Abstand beste Wette zumindest, die man abschließen kann, dass er das schafft. Du brauchst einen Headcoach, der die Franchise schnell wieder in die Spur bringt, der Franchise einen vergleichsweise sicheren Floor gibt, eben kein Experiment ist, wie du gerade gesagt hast, kein First-Time-Headcoach, sondern halt so nah dran an einem Garant dafür, schnell und nachhaltig auch wieder in die Erfolgsspur zu finden, wie möglich. Und das ist halt nun mal Sean Payton gewesen, das war Sean Payton immer in diesem Headcoaching, jetzt in diesem Hiring-Prozess dieses Jahr, deswegen war er attraktiv. Riskant ist es halt gerade für Denver, weil die eben sowieso schon kaum Picks hatten, ne? Letztes Jahr, dann geben sie jetzt ihren First-Rounder, dieses Jahr, den sie ja eben nur hatten, weil sie ihren besten Pass-Rusher wegtraden, plus noch einen Second-Rounder obendrauf. Also da wird jetzt nicht wahrscheinlich, du kannst natürlich immer in Late-Rounds irgendwen treffen, aber wahrscheinlich wird dann nicht wahnsinnig viel junge und eben auch günstige Qualität nachkommen in den nächsten, jetzt letztes Jahr, dieses Jahr und potenziell auch nächstes Jahr.
Was und davon haben sie aber auch schon einiges.
Davon haben sie einiges, natürlich, aber es erhöht natürlich den Druck, jetzt schnell mit diesem Kader erfolgreich zu sein. Mhm. Und das eben, muss man ja auch klar sagen, während man den drittbesten Quarterback in der Division hat, vielleicht den viertbesten, je nachdem, was bei den Raiders passiert, weiß nicht, den siebten, acht, neuntbesten, je nachdem, wie sich Wilson entwickelt in der Conference. Und halt eben, wie gesagt, nicht viel junges Talent, was danach kommt. Das ist schon nicht ohne so als Hypothek. Trotzdem komme ich dann irgendwie auf den Punkt zurück, ich mag es, dass Denver zum einen alles versucht, um jetzt die Situation zu retten. Also um zu sagen, wir haben dieses Investment in Wilson, wir glauben dran, dass wir das noch fixen können und Sean Payton ist derjenige, der uns die beste Chance darauf gibt. Aber ja eben auch, und da hatten wir ja drüber gesprochen, als Hackett entlassen wurde damals, mit Sean Payton hast du jetzt einen Coach, der, wenn es nötig sein sollte, in ein, zwei Jahren neu anzufangen, dann hast du zumindest den Anführer sozusagen, hast du schon mal in place. Also dann ist Sean Payton derjenige, der wir wissen jetzt den Vertrag noch nicht, aber ich schätze, es wird ein langer Vertrag sein, der da sein wird, der die Jobsicherheit auch haben wird, um, davon gehe ich aus, falls es mit Wilson nicht klappt, dann auch trotzdem noch da zu bleiben und eben den Neustart dann anzuführen. Ich finde den Preis im Vakuum auch nicht zu teuer, um das mal ganz klar zu sagen. Weil das ging natürlich viel rum gestern hier, viel zu teuer, Erstrunden-Pick und so weiter, viel zu viel. Also ein Elite-Headcoach ist neben dem Quarterback in meinen Augen der wichtigste Baustein deiner Franchise.
Und da erzähl vielleicht noch mal ganz kurz, warum die Broncos überhaupt eine Ablöse sozusagen zahlen mussten. Ja, stimmt, ja. Obwohl ja Sean Payton, der ist ja jetzt schon genau. Über ein Jahr raus gewesen bei den Saints.
Genau, er ist ja zurückgetreten. Und das ist natürlich auch sein gutes Recht und er kann dann ja machen, was er will. Aber wenn er in die NFL zurückkommen möchte, seine NFL-Vertragsrechte liegen eben noch bei den Saints so lange, wie sein Vertrag läuft. Ich glaube, das wären jetzt noch 2 Jahre gewesen. Dementsprechend mussten die Saints einem Trade zustimmen und konnten Kompensation verlangen, wenn er eben in der NFL wieder arbeiten will. Wenn er jetzt gesagt hätte, ich gehe, weiß ich nicht, in die GFL, komme nach Deutschland, dann wäre das natürlich eine andere Situation gewesen. Aber wenn er in der NFL wieder Headcoach oder Coach sein möchte, dann lagen diese Rechte eben noch bei den Saints.
Ist ja bei Spielern genauso, haben wir jetzt gerade vor ein, zwei Jahren auch mit Gronkowski erlebt, der eigentlich seine Karriere beendet hatte, bei den Patriots noch unter Vertrag stand und die Bucks mussten eine Kompensation schaffen.
Genau, werden sie auch mit Bruce Arians, also auch Headcoach, der war ja auch zurückgetreten bei den Cardinals und ist dann ein Jahr später nach Tampa Bay gegangen. Ja, und ich finde, also ein Elite-Headcoach eben, wie gesagt, ich finde neben Quarterback ist es der wichtigste Baustein. Und deswegen habe ich da auch kein Problem damit, in den Headcoach zu investieren, wenn es nötig ist. Plus eben, man zahlt natürlich für die Sicherheit, weil man weiß, dass Sean Payton ein guter Headcoach ist. Für die Broncos eben, wie wir es jetzt gerade ausführlich besprochen haben, für die Broncos ist halt mehr Risiko mit dabei. Weil die jetzt wahrscheinlich von so ziemlich allen Teams in der NFL, kurzfristig zumindest mal betrachtet, den wenigsten Spielraum in puncto Rosterbuilding haben.
Ja, ich mache mir halt, also wir sind uns alle einig, dass Sean Payton so sicher ist, wie ein Head Coach, glaube ich, nur sein kann.
Genau.
Gleichzeitig bin ich halt sehr gespannt, also ich habe es mir so notiert, Euphorie ist irgendwo da, aber halt mit Handbremse. Weil ich finde das jetzt rein sportlich, ja, nicht unbedingt so ein Match made in heaven, wie gut kann Russell Wilson überhaupt noch werden? Was kann Sean Payton da überhaupt noch rausholen? Und wenn ich daran denke, wo sind Russell Wilsons Stärken und wie sah jetzt die Sean Payton-Offense bei den Saints über viele Jahre aus? Ja, dann weiß ich nie, ob es so richtig zusammenpasst. Gleichzeitig kann man dann natürlich wieder fragen, sah diese Offense nur so aus, weil man Drew Brees als Quarterback hatte, der ja natürlich ein ganz, ganz anderer Typ ist. Eine Sache wissen wir, mit kleinen Quarterbacks ist er sehr erfahren. Das kommt schon mal,
also, was man kommt schon mal dazu. Ja? Wenn er andere Quarterbacks eben hatte, Taysom Hill, Stichwort. Winston hatte doch auch ein Jahr unter ihm, müsste auch ein Jahr unter ihm gehabt haben. Wenn er andere Quarterbacks hatte, dann hat er ja die Offense auch umgestellt. Also er hat ja schon gezeigt, dass er das auch anpassen kann. Und
Die Frage, also er übernimmt trotzdem einen Quarterback, der leichte Tendenzen zum Leistungsabbau gezeigt hat.
Total. So will
ich es mal formulieren.
Total. Ich sehe es halt wirklich, diesen Broncos-Hiring-Prozess. Ich finde, man muss den fast ein bisschen, das ist natürlich sehr schwer und dann sind wir sehr in Gedankenspielen und theoretischen, aber so ein bisschen würde ich halt wirklich versuchen, den losgelöst von Wilson zu sehen. Weil Wilson ist halt jetzt da. Ne, Wilson ist halt mindestens noch ein Jahr, wahrscheinlich 2 Jahre, ist einfach da. Egal, selbst wenn du Hackett behalten hättest, die Situation ändert sich nicht. Und da finde ich halt kurzfristig erstmal ist Payton, gibt dir die am ehesten die Chance, das zu fixen. Und dann ist halt für mich entscheidend, du willst ja idealerweise willst du ja deinen Headcoach jetzt für die nächsten 10, 15 Jahre haben. Und dementsprechend zahlst du auch diese Ablöse jetzt dann via Trade. Wenn das halt nicht klappt mit Wilson, und ich würde im Moment Stand jetzt darauf setzen, dass in 3 Jahren jemand anderes Quarterback sein wird bei den Broncos. Wenn das nicht klappt, wenn sie jetzt, keine Ahnung, die dümpelt jetzt so im Mittelmaß ein bisschen rum, Wilson spielt ein bisschen besser, aber es ist nicht so richtig das Gelbe vom Ei, dann habe ich trotzdem in 3 Jahren lieber Sean Payton als Head Coach X vielleicht bis dahin ein bisschen verbrannt und du musst jemand neuen und du musst alles von vorne anfangen, weil dann hast du schon mal eine Grundstruktur da. Und
was ist, wenn das jetzt komplett in die Hose geht, nächstes Jahr schon? Verbrennst du nicht sogar ein bisschen Sean Payton irgendwo?
Das glaube ich halt nicht. Also ich glaube, man sagt niemals nie, aber ich glaube, so sehr kann es eigentlich nicht in die Hose gehen, dass Sean Payton dann derjenige ist, der verbrannt ist. Ich glaube, das. Also ich würde es quasi ausschließen, ehrlich gesagt.
Okay.
Und ich denke auch, dass die Offense insgesamt einen merklichen Schritt nach vorne einfach machen wird, weil die sind halt eigentlich zu talentiert, um so zu spielen wie letztes Jahr. Selbst wenn man sagt, Wilson ist ein bisschen am absteigenden Ast und so weiter.
Ja. Ich finde es halt spannend aus der Sean Payton-Perspektive. Und wenn ich sage spannend, dann weiß ich halt eben nicht, ob ich es genauso gemacht hätte. Mhm. Er macht diesen Move, ja, ich meine, er hatte die freie Wahl. Der hat ja, glaube ich, auch mit so gut wie allen gesprochen. Ich persönlich, und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, hätte an seiner Stelle die Cardinals genommen, weil ich da halt einfach einen Quarterback habe, wo ich weiß, da kann ich jetzt die nächsten Jahre etwas aufbauen. Aber er geht zu den Broncos. Und wenn wir jetzt wirklich mal auf seine Perspektive schauen, dann macht er diesen Move ja nur, weil er der Meinung ist, hier habe ich die größte Chance auf Erfolg / möglicherweise sogar ein Super Bowl jetzt in den nächsten Jahren zu gewinnen. Und das muss ja schon an Russell Wilson irgendwo gekoppelt sein. Weil, machen wir uns nichts vor, wir sehen Sean Payton als einen der besten Coaches der letzten 10, 20 Jahre. Gleichzeitig hat der Mann aber auch nur einen einzigen Super Bowl gewonnen. Und ich glaube, nicht wenige gucken auf diese Saints-Zeit und sagen, na ja, einer mehr mindestens wäre schon irgendwie, wäre schon schön gewesen, wäre schon drin gewesen. Und da guckst du natürlich dann aber auch auf die eigene Legacy. So ein zweiter Super Bowl-Titel bei einem anderen Team, der wird dich auf jeden Fall in die Hall of Fame bringen.
Also ja, ich finde, wenn man da so ein bisschen mal rauszoomt, ich finde die Broncos halt auch echt schwierig aufgrund der Lage, in der sie sind. Jetzt gar nicht Kader Wilson oder
die
so weiter.
Division, also,
genau,
die Division,
die Conference. Es ist halt im Moment, das kann sich in, vielleicht sieht es in 3 Jahren anders aus, aber im Moment ist halt die AFC doch deutlich schwieriger als die NFC.
Ja.
Wenn wir dann Richtung Playoffs und so denken. Das unterstreicht für mich aber fast noch mehr, dass es wirklich die, klar, es gibt die kurzfristige Perspektive, ne? Sagen wir jetzt mal 2 Jahresfenster, ich würde es einfach mal als 2 Jahresfenster bezeichnen mit Wilson. Aber es gibt halt auch die darüber hinaus und ich könnte
mir vorstellen, da hast du dir selber halt mit den investierten Picks auch so ein bisschen was weggenommen.
Genau.
Dann
natürlich. Ja, genau. Deswegen ist schon auch jetzt Druck drauf. Also das will ich auf jeden Fall unterstreichen. Und dann eben vielleicht noch so der letzte Punkt, für mich zumindest, dieser ganze Prozess war ja so ein bisschen, oder kommt ja so ein bisschen wild drüber, ne? Wenn die Berichte stimmen, dann wollten die Broncos ja eigentlich den Mecko Ryans, über den wir gleich noch sprechen. Der hat ihn abgesagt, weil er nach Houston wollte. Dann haben sie ja wohl noch einen Anlauf bei Jim Harbaugh gestartet und wurden dann erst bei Sean Payton so richtig konkret und haben dann laut Rappaport am Dienstag, also an dem Tag, an dem letztlich die Payton-Einigung bekannt wurde, haben am Dienstag laut Rappaport nochmal versucht, ob sie den Mecko Ryans doch umstimmen können. Und als klar war, dass das nicht klappt, haben sie dann Payton fix gemacht. Das ist schon, wenn das stimmt, muss man natürlich vorsichtig sein, aber wenn das stimmt und Sean Payton irgendwie so die zweite oder dritte Wahl war, ist es natürlich umso mehr ein beachtlicher Preis, den sie da jetzt bezahlen. Und vielleicht das unterstreicht auch noch mal, wie sehr diese Ownership-Gruppe in Denver halt doch versucht, Ressourcen auf das Problem zu werfen. Ne? Also zu sagen, dieses klassische throw money at the problem. Wir versuchen irgendwie, wir haben vielleicht war Ryans wirklich ihr Top-Kandidat. Das war vielleicht derjenige, der sie von Personality, keine Ahnung, am meisten überzeugt hat. Das kann ja durchaus sein. Und dass sie dann aber eben gesagt haben, wir wollen eine hochkarätige Lösung und eben jemanden, also wenn Ryans nicht klappt, eben jemanden, wo wir wissen, dass wir da uns einen Floor einkaufen. Und das wäre ja bei Harbaugh der Fall gewesen und das ist bei Payton der Fall.
Also ich fände es schon mittelmäßig absurd, wenn du für deine zweite oder dritte Wahl so einen hohen Pick oder so hohe Picks investierst. Also
ich
das
wäre
schon.
Ich auch.
Aber es wird das wäre
halt,
schon.
Also
ja?
Es passt halt. Ich von außen betrachtet, wir wissen es natürlich nicht. Aber von außen betrachtet finde ich passt halt schon zusammen. Es passt in die Timeline. Weil das war ja wirklich dann jetzt gestern so, Peyton wurde verkündet und 5 Minuten später wurde DeMeco Ryans verkündet. Ja. Und es passt halt auch in das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Denver schien komplett raus zu sein bei Peyton. Eigentlich bis Montag. Montag hat man so das erste Mal ein bisschen gehört, vielleicht geht doch wieder drin. Aber also mein Eindruck jetzt übers Wochenende und Ende der vergangenen Woche war eigentlich, Denver und Peyton ist komplett durch. Da passiert nichts mehr. Das würde halt schon zumindest in diese Timeline, wie ich sie auch wahrgenommen habe, von außen betrachtet, würde es zumindest reinpassen.
Aber warum sollte Sean Payton das tun? Der wird das ja auch wissen, gefragt, ob er erste oder zweite Wahl war. Und wie gesagt, da hat er ja quasi die freie Auswahl. Und dann gehst du dahin, die dich nicht mal als erste Wahl haben. Boah, weiß ich nicht. Also, fände ich auch seltsam. Aber lass uns über die seltsamste Sache sprechen in diesem ganzen Konstrukt, dass DeMeco Ryans offensichtlich lieber dann, wenn das stimmt, zu den Texans geht, als zu den Denver Broncos. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie mein Power-Ranking aussah, aber wir hatten auf jeden Fall Uneinigkeit, wie attraktiv dieser Texans-Posten ist. Ich bin da voll bei. Die Texans sind dann wahrscheinlich das irgendwie größte Projekt, aber gleichzeitig auch das, wo du am wenigsten scheitern kannst. Und DeMeco Ryans will sich halt wahrscheinlich auch nicht die Finger verbrennen dann bei so einem Projekt, wo sehr viel Druck drauf ist. Ehemaliger Defensive Coordinator der 49ers gewesen, jetzt einen rasanten Aufstieg erlebt. Du wirst dann halt auch sehr schnell, Stichwort Nathaniel Hackett, dann bei so einem Team, was gewinnen muss, schnell verbrannt. Und bei den Texans wirst du auf jeden Fall erstmal Ruhe haben.
Genau, der Building-Prozess ist natürlich jetzt erstmal da. Das fängt jetzt alles neu an. Und ich glaube, was man hier echt nicht unterschätzen darf, ist die Identifikation. Also Ryans war ja als Spieler Draftpick der Texans, Zweitrunden-Pick gewesen der Texans. Er hat schon gesagt, also wurde jetzt noch nicht vorgestellt, aber hat ein Statement abgegeben. Er hat schon gesagt, das ist sein Traumjob. Headcoach der Texans ist sein Traumjob. Dass seine Familie sich darauf freut, nach Houston zurückzugehen und so weiter. Ich glaube, diese Faktoren waren hier schon sehr, sehr, sehr mitentscheidend. Und natürlich umgekehrt hast du den Effekt auch von Fanseite. Das sieht man ja jetzt auch schon, dass Fans das natürlich feiern, dass DeMeco Ryans jetzt zurück, in Anführungszeichen, zurückkommt nach Houston. Also, ich muss sagen, ich mag das sehr für die Texans, aus mehreren Gründen.
Ja.
Zum einen, und hier nochmal der Disclaimer vorausgeschickt, bei First-Time-Head-Coaches, niemand weiß, ob sie ein guter Head-Coach werden oder nicht.
Ja.
Ich habe bei Ryans den Eindruck, dass das einer ist, der wirklich so ein Culture-Changer sein kann, der die Kultur verändert in der Franchise, der in der Franchise so eine andere Richtung irgendwo gibt, so eine Aufbruchsstimmung. Und das ist genau das, was die Texans brauchen. Natürlich hilft es nur, wenn die Ergebnisse auch früher oder später kommen. Aber alles, was man über Ryans so hört, geht schon in die Richtung, dass der ein wahnsinnig guter Leader ist, dass der wahnsinnig gut mit Spielern kommunizieren kann. Also das sind viele der Eigenschaften, die ein Head Coach ist, gar nicht von Scheme und so weiter gedacht, die ein Head Coach braucht, dass er die mitbringt. Identifikation haben wir gerade schon angesprochen, die ist da, dieser Faktor ist klar gegeben. Natürlich jetzt die Frage, wer wird sein Offensive Coordinator? Immer das Thema, wenn du einen defensiven Head Coach holst. Aber ich mag es halt auch, weil sie ihm einen 6-Jahres-Vertrag geben. Und also nur mal zur Orientierung, so 4 Jahre ist so der, würde ich sagen, der Standard. Und 6 Jahre sehen wir dann so bei also gelegentlich sieht man das schon mal.
Aber ja, haben wir ja gerade erst gesehen bei Matt Rhule und den Panthers.
Genau. Und ich meine, die Texans wahrscheinlich mussten auch ein bisschen in diese Richtung Zugeständnisse machen, jetzt nach 2 One-and-Done-Coaches nacheinander. Aber 6 Jahre ist halt schon ein Commitment, dass Ryans Zeit bekommt, um was aufzubauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dass er Zeit bekommt, um seine Ideen umzusetzen. Und das macht sie ja auch jetzt ganz konkret für diese Offseason spannender. Ich habe da vorhin mal drüber nachgedacht. Mit dieser Timeline, ich würde sagen, mit einem 6-Jahres-Vertrag, natürlich kann irgendwelche Katastrophe passieren, aber mit einem 6-Jahres-Vertrag würde ich sagen, wird er eine dritte Saison bekommen als Head Coach. Ich glaube, das ist so der Floor, den ich geben würde. Und das könnte natürlich die Timeline verändern. Wenn sie sagen, wir sehen jetzt nicht unbedingt einen Quarterback dieses Jahr im Draft, den wir unbedingt haben wollen. Wir investieren erstmal, wir haben 2 hohe Picks, wir investieren erstmal in das Gerüst des Kaders. Wir nehmen einen Top-Verteidiger mit dem ersten und dann, keine Ahnung, mit dem zweiten was. Und unsere ganze Timeline ist so ein bisschen anders.
Ja, für wie wahrscheinlich hältst du das, dass die Texans dieses Jahr keinen Quarterback nehmen?
Ich kann mir das jetzt tatsächlich ein bisschen vorstellen. Also je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr. Natürlich, wenn ihnen einer gefällt an 2, dann nimmst du den, das ist ja klar. Aber sie haben jetzt halt die Situation mit einem Headcoach, der eben nicht nach einer schlechten Saison jetzt wahrscheinlich angezählt wäre, sondern der mindestens 2, ich denke, wie gesagt, in eine dritte Saison gehen wird, auf jeden Fall. Kannst du natürlich auch weil es ist ja so, wenn du einen Quarterback an 2 draftest, dann startet die Sanduhr, ne? Dann fängt die an, die Uhr zu ticken. Wenn du den Quarterback hast, dann erwarten die Leute Erfolg, dann bist du in dem Fenster von dem Rookie-Vertrag und so weiter. Dann muss schnell was passieren. Wenn du jetzt aber an 2 einen Pass-Rusher, Defensive Lineman nimmst und an 12, keine Ahnung, Cornerback, O-Liner, was auch immer, und du baust du das Gerüst auf und nimmst dann nächstes Jahr den Quarterback, dann ist deine, die gesamte, so die Erwartungshaltung, die Timeline für die Erwartungshaltung, ist ja dann auch noch mal eine andere. Also ich, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich immer noch sagen, sie nehmen einen Quarterback, aber ich halte es jetzt für durchaus wahrscheinlich, dass sie das vielleicht auch anders machen.
Was man auf jeden Fall festhalten sollte, ist, zumindest in meinen Augen, ist DeMeco Ryans die mit Abstand beste Lösung, die für die Texans realistisch gewesen wäre.
Ja, das würde ich auch sagen.
Weil, ja, für DeMeco Ryans auch mit den Personal Bounds sozusagen zu den Texans, ja, die sind vorhanden. Gleichzeitig ist das dann, abgesehen davon, für viele andere Kandidaten, glaube ich, nicht die attraktivste Option gewesen oder keine besonders attraktive. Aber ein sehr schönes Match hier, DeMeco Ryans geht zu den Texans. Und was jetzt schon ein paar Tage her ist, ist die Verpflichtung der Panthers. Denn auch die haben einen neuen Headcoach. Hat nicht lange gedauert, dass Frank Reich einen neuen Job bekommen hat. Ehemaliger Colts-Coach, jetzt Headcoach der Carolina Panthers.
Wie siehst du diese Wahl?
kritisch, weil
okay.
Oder nicht komplett kritisch, auch so ein bisschen zwiegespalten, weil auch hier glaube ich, Frank Reich ein besserer Coach, als es jetzt dann zuletzt aussah.
Auf jeden Fall.
Gleichzeitig kommt er halt wieder in eine so komplizierte Situation, was die Quarterback-Position angeht, möglicherweise, wie er es schon bei den Colts hatte. Weil worunter hat Frank Reich oder was hat Frank Reich nicht hinbekommen, zusammen natürlich dann auch mit den Verantwortlichen, mit dem GM, den richtigen Quarterback zu finden, beziehungsweise über mehrere Jahre hinweg immer wieder einen Versuch auf Quarterback zu starten, was nicht funktioniert hat. Und jetzt kommt er halt in die nächste Situation, wo man nicht genau weiß, wer wird der Quarterback sein. Und das kann halt wieder in so eine ähnliche Richtung gehen wie bei den Colts.
Es sind halt die beiden Franchises, ne? Panthers und Colts. Ja, genau. Das sind ja die beiden Franchises,
die letztes Jahr, die seit Jahren irgendwie immer wieder versucht haben. Genau, irgendwen ausprobieren. Ja. Hier, den kriegen immer wir hin, Veterans den kriegen wir versucht, hin.
Genau.
Genau, hier, wir holen Philip Rivers, wir holen Carson Wentz, wir holen Matt Ryan. Und mit niemandem hat es geklappt. So agieren ja die Panthers auch. Und jetzt holst du den Coach, der in genau so einem Konstrukt, nicht genauso, aber was die Quarterback-Position angeht, in einem ähnlichen Konstrukt gescheitert ist. Und das muss man ja ganz klar so bilanzieren, weil Frank Reich hat es einmal mit den Colts in die Playoffs geschafft. Das war, glaube ich, noch mit Andrew Luck.
Nee, mit Rivers.
Mit Philip Rivers. Und das war ja auch, also es war ja jetzt, die sind ja dann auch nicht durch die Saison geflogen. Also, ob das der richtige Job für Frank Reich ist, ich habe da irgendwie so meine Bedenken. Aber du kannst natürlich die Quarterback-Situation, wenn du einen richtigen Treffer landest, auch sehr schnell fixen. So.
Ich glaube, das ist halt der Punkt. Ich würde halt Reich gerne sehen mit einem Quarterback, mit einem jungen Quarterback, den er sich ausgesucht hat, den er formen kann. Und da ist halt für mich die große Frage, gab es diese Gelegenheit überhaupt mal in Indianapolis? Oder haben da, weil ihr wisst es, ich bin da eher kritisch, was das Roster-Building bei den Colts angeht die letzten Jahre. War das vielleicht nie eine ernsthafte Option zu sagen, wir gehen im Draft mal, wir traden jetzt mal in die Top 5 und picken Quarterback XY? War das nie ernsthaft eine Option? Und klar, Carson Wentz, das geht auf seine Kappe, den wollte er haben, das muss man auch sagen. Aber hatte er vielleicht gar nicht so richtig die Möglichkeit, sich so einen jungen Quarterback im Draft mal rauszupicken und zu sagen, den will ich haben, den will ich formen. Hm. Jetzt wird er die Gelegenheit wahrscheinlich bekommen. Und da bin ich gespannt, was er machen kann. Ich habe es so als Gegenfrage direkt so fies zu dir zurückgeschoben, weil ich auch so ein bisschen hin und her ging. Auf der einen Seite, ich glaube, das ist eine gute Wahl, eine solide Wahl.
Ja.
Es ist halt unspektakulär, es ist jetzt nicht unbedingt irgendwie mutig oder sowas.
Ja, und das ist halt auch in der NFL selten von Erfolg gekrönt gewesen, solide Wahlen.
Genau, und ich finde halt, der Unterschied dann zu Peyton ist, bei Peyton wissen wir, dass er über Jahre ein sehr, sehr guter Coach war. Bei Frank Reich wissen wir, dass er ein guter Coach ist. Und das ist halt schon nochmal eine Abstufung irgendwo.
Wobei ich glaube, da würden dir auch einige trotzdem noch widersprechen nach dem Eindruck der letzten Jahre, ob er wirklich das ist, ein guter Head Coach.
Ja, gut, ja, kann man sogar noch kritisch diskutieren, das ist sogar fair, ja. Ich denke, was man sagen kann, er ist ein guter Offense-Designer. Wenn du guckst, die Colts, die hatten eine gute Offense mit Rivers. Man selbst mit Carson Wentz, ich habe es mal nachgeschaut, natürlich so mies es dann zu Ende gegangen ist und so weiter. Das war vorletztes Jahr die Nummer 13 Offense nach EPA pro Play. Vor den Seahawks, vor den Vikings, vor den Ravens, vor den Raiders, vor den Titans. Also das war eine solide Offense. Und wenn du dir auch anschaust, Carson Wentz, die Jahre davor und die jetzt das Jahr danach, ich glaube, man kann schon sagen, Frank Reich hat das Maximum aus ihm rausgeholt. Jetzt letztes Jahr, klar, komplettes Desaster, aber da gab es ja viele Faktoren dafür. Ja, ich glaube halt, dass die Panthers einen Headcoach haben wollten, der ihre Offense entwickeln kann. Und der zumindest gezeigt hat, dass er mit Quarterbacks arbeiten kann. Das, denke ich, hat jetzt Frank Reich zum Beispiel auch gegenüber Steve Wilks, der ja als Interimscoach durchaus gute Arbeit geleistet hat, so ein bisschen in die Pole-Position gebracht. Gleichzeitig sage ich auch, du hast es, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, ich war auch ein bisschen überrascht, dass Frank Reich direkt wieder einen Headcoach-Posten bekommt. Es gab da ja auch zum Beispiel Gerüchte, oder gibt es nach wie vor, dass er in Indianapolis seine Lieblinge so ein bisschen hatte unter den Spielern und da ein bisschen vieler durchgehen lassen, solche Sachen. Da wird er zeigen müssen, dass er sich weiterentwickelt hat und auch was gelernt hat. Ich glaube, für das, wo die Panthers stehen und was sie brauchen, ist er eine solide Wahl, aber halt auch nicht mehr und nicht weniger. Und dann komme ich halt auch an den Punkt. Es ist, glaube ich, gut. Ich glaube, die Panthers werden auf jeden Fall stabiler und erfolgreicher sein als die letzten Jahre. Aber wie weit führt dich das dann als Team? Und das wird letztlich natürlich auch davon abhängen, welchen Quarterback sie draften und wie der sich entwickelt.
Und leider, glaube ich, aus Frank Reichs Sicht wird er sich sehr lange, wenn es vor allem nur so mittel läuft oder gar nicht, wird er sich sehr oft mit Steve Wilks verglichen sehen.
Ja. Oder
vergleichen lassen müssen. Ja. Mhm. Weil der einfach jetzt einen guten Case dafür gemacht hat in der zweiten Saisonhälfte, dass der Ruder da zu übernehmen bei den Panthers. Also wenn das jetzt dann nächste Saison schlechter läuft, als es das halbe Jahr unter Steve Wilks lief, dann, also auch da ist dann schnell, glaube ich, Unruhe drin.
Ja, das ist ja auch irgendwo fair. Also ich verstehe auch Leute, die sagen, ist das jetzt nicht ein bisschen unfair, dass Steve Wilks nicht den Posten bekommt? Der hatte eigentlich super Arbeit gemacht und Reich ist letztes Jahr krachend gescheitert. So. Das ist natürlich sehr dann ohne Nuancen betrachtet, aber da gibt es ja durchaus Leute, die das jetzt auch so sehen. Nochmal, ich glaube, dass eben in der Situation, wo die Panthers stehen und was sie, glaube ich, auch von ihrem Headcoach haben wollen, ist ja eine gute Wahl. Wie weit er das Team halt bringen wird, das ist dann eben eine andere Frage. Und ich bin sehr, sehr, also ich gehe stark davon aus, dass die Panthers einen Quarterback draften, vielleicht auch dann via Uptrade irgendwie versuchen, in die Top 5 zu kommen oder so. Und da bin ich einfach sehr gespannt, was für ein Quarterback er sich aussucht. Wen Frank Reich, was für ein Spielertyp er haben will. Wenn wir die Quarterbacks, die mit denen er Erfolg hatte, jetzt in der NFL oder die er auch gesucht hat, so ein bisschen in die Richtung, vielleicht ein CJ Stroud, vielleicht ist das der Quarterback, den er haben will. Aber das wird uns einiges verraten und dann ist es halt wirklich, dann muss halt Frank Reich zeigen, dass er diesen Quarterback entwickeln kann. Und daran wird es letztlich dann, damit wird es stehen oder fallen, ob er halt da erfolgreich ist oder nicht.
Also, die Broncos, die Texans und die Panthers sind fündig geworden bei der Suche nach einem neuen Headcoach. Zwei Teams jetzt noch ohne Headcoach unterwegs, die Cardinals und die Indianapolis Colts. Was glaubst du, wann können wir da was vermelden?
Also, jetzt ist da wirklich mein Eindruck, dass die beiden sich tatsächlich auch richtig Zeit lassen. Also, lassen sich ja schon Zeit. Das geht ja alles schon irgendwie, zieht sich so ein bisschen länger als in den vergangenen Jahren. Und bei den beiden habe ich jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck, dass die in direkter Konkurrenz zueinander stehen. Mal gucken, inwieweit die dann wirklich so die gleichen Favoriten haben. Die Cardinals haben gerade diese Woche noch mal drei komplett neue Kandidaten angefragt für Interviews. Lou Anarumo, den Defensive Coordinator von den Bengals, Brian Kellen, den Offensive Coordinator von den Bengals und Mike Kafka, den Offensive Coordinator von den Giants. Mhm. Also da hatte man fast so ein bisschen den Eindruck, die starten jetzt ihren Prozess einfach noch mal so ein bisschen neu oder erweitern ihren Prozess noch mal. Jetzt hast du nicht so richtig die Eile. Klar, an irgendeinem Punkt musst du dann anfangen, auch deine Free Agency vorzubereiten und so weiter und Draft vorzubereiten weiter und gucken, was für Spielertypen du suchst. Aber bei den beiden habe ich jetzt den Eindruck, das könnte jetzt auch noch mal sich ein paar Tage hinziehen, weil die jetzt wahrscheinlich sich sagen, ja gut, jetzt sind so die beiden Top-Kandidaten sind weg. Jetzt können wir ja in Ruhe unseren Prozess hier weiter vorantreiben.
Ja, vor allem, wie du schon sagst, dass sie nicht in Konkurrenz stehen, weil wenn wir die Attraktivität der beiden Posten angucken, finde ich, gibt es da schon einen größeren Unterschied. Also zumindest in meiner Welt sind die Cardinals um ein Vielfaches attraktiver momentan als die Colts, die halt, ja, ich glaube, die haben nicht die größte Auswahl dann unterm Strich oder die beste Auswahl, weil, ja, Willst du nach Indianapolis aktuell? Aber darüber sprechen wir, wenn sie einen gefunden haben. Beziehungsweise wir haben auch schon drüber gesprochen in einer anderen Short-Folge. Das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, wenn sich da was tut, wir nehmen heute ja noch, heute ist wirklich Aufnahmetag hier. Ich kam 2 Minuten vorher, habe ich noch eine Reaction zu Enzo Fernandes aufgenommen. Jetzt hier die Short-Folge und später nehmen wir dann ja auch schon unsere Podcast-Folge für morgen auf, unsere Award-Folge. Falls sich bis dahin noch was tut, dann hört ihr es auch schon in den News in der morgigen Folge. Ansonsten halten wir euch dann natürlich auf dem Laufenden. Das war's für heute. Wir hören uns schon morgen wieder. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.